Wir sind jetzt mit in unserer Bibellesung das Jahr. Wir lesen das Jahr das ganze Neue Testament durch. 5 Tage in der Woche, je ein Kapitel vom Neuen Testament. Wir sind unterdessen im 1. Thessalonicherbrief angelangt. Nein, 1. Timotheusbrief angelangt. Und ich habe letzten Sonntag schon über den 1. Thessalonicherbrief geredet. Und habe versucht aufzuzeigen, dass damit man die Bibel verstehen kann, braucht es gewisse Kenntnisse. Man muss gewisse Sachen mal wissen. Man muss Sachen wissen über die Zeit, die damals war. Weil damals haben die Leute ziemlich anders gelebt wie heute. Dann muss man wissen, welches von diesen Schriften in der Bibel für was gedacht ist. Und speziell am Timotheusbrief oder an den Timotheusbriefen ist das, dass der Paulus schreibt dort Briefe an einen jungen Pfarrer, an einen jungen Pastor, der in eine ziemlich schwierige Situation hineinkommt. Und man merkt, die Situation, die muss man ein bisschen verstehen. Jetzt aber bei diesem Text von heute, das ist der Text, den hätte man genau heute schreiben können. Der passt vor 2000 Jahren genauso wie heute. Und ich möchte, dass wir den Predigtext miteinander jetzt lesen. Im 1. Thessalonicher 6, vom Vers 6 bis 10 und 17 bis 19. Dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Geldliebe. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, und um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Was würdet ihr sagen, wo müssten wir heute in Aktien investieren? Wo müssten wir heute investieren? Heilsarmee-Aktien. Leider ist die Heilsarmee, bis vor kurzem hat die Heilsarmee Immo AG gegeben. Aber die ist seit Anfangsjahr ist die AG in die Stiftung Heilsarmee Schweiz übergegangen. Also können wir, aber es ist auch keine Aktiengesellschaft, die an der Börse kotiert ist. Nein, was für Aktien? Wo würdet ihr heute investieren? In was für Aktien? In die VE-Aktien? Im Moment vielleicht schon. Immobilien? Ja? Investieren. Man muss schauen, wo kann man investieren, damit man nachher am Schluss eine Rendite hat, dass man nachher mehr hat als vorher. Investieren scheint ja etwas Wichtiges zu sein. Aber ihr wisst ja, wir bewegen uns auf gefährlichem Boden, wenn wir jetzt über Investieren und Aktien reden, wenn der Björn über Geld und Reichtum predigen will. Und ich predige ja nicht was ich so als Idee habe, sondern was wir in der Bibel lesen und vor allem gerade in dem Text, wo letzte Woche so dran war zum Lesen. Der Paulus schreibt ja den Brief an Timotheus und der Timotheus ist in einer Gemeinde in Ephesus. Ephesus war eine Stadt, die sehr reich war. Es war eine reiche Stadt. Dort ist eins der 7 Weltwunder ist dort gestanden. Der Tempel der Diana. Und das hat eine riesige Industrie. Also, was für eine Industrie? Was haben sie dort gemacht? Silbermannsgöckli oder Frausgöckli sind es wahrscheinlich gewesen, weil die Göttin von diesem Tempel, das war eine Frau, eine Göttin. Und die hatten dort eine riesige Souvenirindustrie gehabt. Das könnte heute genau so sein. Weil überall, wo es etwas zu sehen gibt, haben wir Souvenir. Und es hat in dieser Gemeinde auch, das haben wir letzten Sonntag auch gehört, hat es Irrlehre gegeben. Das sind Leute gewesen, die gesagt haben, also wir können es irgendwie ausrechnen, was sie gesagt haben, wir wissen es nicht so genau, aber auch etwas, was bestimmt war, es ist um Reichtum auch gegangen. Es ist um Wohlstand gegangen. Es ist darum gegangen, dass man kann, wenn man richtig glaubt, auch reich wird. Und das ist etwas, das gibt es heute auch noch. Es gibt Gemeinden, da ist das sogenannte Wohlstandsevangelium wird predigt. Was dann heisst, Gott gehört ja alles, er hat alles auf dieser Welt, er kann mit dem Geld umgehen, wie er will. Und Gott will nicht, dass du krank bist und Gott will nicht, dass du arm bist. Und wenn du richtig glaubst und das Richtige machst, dann wirst du alles haben, was du brauchst, was du möchtest. Das ist leider ein Irrlehre, sonst hätte ich auch einen Porsche vor der Tür. Na gut, ich will wahrscheinlich ein anderes Auto, mir keine Ahnung. Das ist nicht das Thema. Und jetzt erklärt der Paulus, was Reichtum wirklich ist. Vielleicht gerade im ersten Teil von diesem Text. Dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir dazu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Reichtum, wirklicher Reichtum ist, in einer Beziehung mit Gott zu leben. In einer lebendigen Beziehung mit Gott zu leben. Und dass wir ihm vertrauen, dass er dafür sorgt, dass wir haben, was wir brauchen. Und zwar, dass wir alles, was wir haben und alles, was wir bekommen, anschauen als ein Geschenk von ihm. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Alles, was wir haben dürfen, das dürfen wir mit Dankbarkeit annehmen. Im Vers 7 heißt denn, wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen. Also, wo wir auf die Welt gekommen sind, wir waren ziemlich viel Blut gewesen. Wir haben nichts dabei gehabt. Und wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und alles, was wir gehabt haben, ist ein Geschenk. Wir können nicht dafür, woher dass wir geboren worden sind. Wir können nicht dafür, ob wir in der Schweiz geboren worden sind, oder in Syrien, oder in Eritrea, oder in Alaska, oder wo auch immer. Wir können nichts dafür. Und dann können wir auch nichts dafür, in was für eine Familie dass wir hineingeboren worden sind. Wir können auch nichts dafür, was für Fähigkeiten, dass wir in die Wiege gelegt bekommen haben, sagen wir ja auch. Eigentlich können wir nichts dafür. Klar, wir können schauen, wie gehen wir mit diesen Sachen um. Und die einen haben bessere Voraussetzungen als die anderen. Die einen sind in ein Elternhaus hineingeboren, wo sie gelernt haben, mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten umzugehen. Andere sind in eine Familie hineingeboren, wo sie recht haben müssen kämpfen. Also, grundsätzlich können wir relativ wenig dafür, wer wir heute sind und wie es uns heute geht. Oder? Mehr oder weniger. Sind ihr einverstanden mit mir? Es geht grundsätzlich darum, welchen Blick das wir haben. Schauen wir es als selbstverständlich an, was wir haben heute, oder nicht? Sind wir dankbar für das, was wir haben? Und wir haben gesagt, wir sind jetzt auch gerade in ein Jahr von der Dankbarkeit eingestiegen, von Betttag zu Betttag, das Jahr bis zum nächsten Jahr, wo wir wollen, über Dankbarkeit auch uns besonders Gedanken machen. Über was können wir denn dankbar sein? Für was können wir dankbar sein? Ein paar Ideen. Also das wichtige Stichwort erwarte ich noch. Familie. Wir sind dankbar für die Familie. Für die Gesundheit. Kältespray. Ja, das ist ein interner. Ich habe versprochen, oder halb versprochen, ich denke, dass ich die Predigt einbauen heute. Könnte Janik nachher fragen, was das auf sich hat. Für was können wir sonst noch dankbar sein? Wie? Für den Frieden. Für den Frieden, den wir haben, der so etwas von nicht selbstverständlich ist, gell? Also es gibt ganz viel. Und es gibt so eine Geschichte, ich weiss nicht mehr ganz genau, wie sie gegangen ist, aber da ist jemand, der Mühe gehabt hat mit Dankbarkeit. Und dann hat er also im einen Hosensack hat er einen Haufen Kieselsteinchen genommen. Und hat er sich gesagt, jedes Mal, wenn ich etwas erlebe, wo ich dankbar sein kann dafür, dann nehme ich so einen Steinchen und tue es in einen anderen Hosensack. Und dann ist jeden Abend erstaunt gewesen, wie voll das der andere Hosensack ist gewesen. Ich würde sagen, das ist etwas, das könnte man wirklich mal auch ausprobieren. Probiert das mal aus. Müssen nicht Kieselstein sein, sondern irgendetwas, wo jedes Mal, wenn ihr seht, da möchte ich dankbar sein dafür. Und gestern zum Beispiel bin ich die Jungen sind am den Kellerraum am Renovieren gsi, malen, streichen, alles Mögliche. Und das ist so ein Moment gsi. Ich bin dort unten gestanden und die Jugendlichen sind überall rundum im ganzen Raum an der Wand mit dem Rücken zu mir, also Rücken zum Raum gsi und sind am Abkleben gsi und Zweig machen gsi. Und das hat für mich so. Das war so ein Moment zum Geniessen. So also ein Moment von der Dankbarkeit. Oder dann bin ich schnell in Coop, habe etwas müssen posten. Und dann treffe ich an der Kasse das Vreni Manger. Und wir haben miteinander einen Moment verbracht und haben miteinander geredet. Und das hat mir gut, das hat mich gefreut. Das ist ein Moment von der Dankbarkeit. Ich möchte, dass wir jetzt vielleicht gerade mal einen kurzen Moment machen, wo wir uns zueinander herdrehen. Das zweite, das dritte, das vierte. Und überlegen, wo habe ich in der letzten Zeit so einen Moment von der Dankbarkeit erlebt. Und so ein ganz völlig banal darf das sein. Dreht ihr kurz zueinander, das dritte, das vierte. Was habt ihr für Sachen, wo ihr könnt dankbar sein dafür? Also ich bin überzeugt, ihr habt einiges herausgefunden, wo wir dankbar sein dafür. Weil es kommt nämlich immer darauf an, auf was schauen wir. Wo schauen wir. Und was der Paulus der Gemeinde in Ephesus auch möchte sagen, ist, schaut darauf, auf den Gott, der euer Versorger ist. Und mir ist der Psalm 23 in den Sinn gekommen, wo so ein Psalm ist auch von der Dankbarkeit und vor allem von dem, der Herr ist mein Versorger. Ihr kennt ihn auswendig, oder? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich zum frischen Wasser. Er führt mich auf eine saftige Wiese. Er führt mich da und dort her. Aber auch wenn es ins finstere Tal geht, ich fürchte kein Unglück, weil er ist mit mir. Sein Stecken und sein Stab, sie schauen zu mir. Sie geben mir Sicherheit. Sie geben mir Halt. Auch wenn es schwierig wird. Und irgendwann kommen wir aus dem Tal wieder raus. Denn ein anderer Teil da drin, es gibt ein Sprichwort, das man bei uns auch sagt, gell? Wenn ihr den Vers 7 anschaut, kommt euch in den Sinn, welches Sprichwort? Vers 7, denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie wieder verlassen. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Tja. Also heisst das, wir können nicht auf lange Sicht raus sparen. Auf jeden Fall nicht in materieller Hinsicht. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber ich muss schauen, dass meine Kinder es einmal besser haben. Oder dass meine Kinder dann mal gut haben. Das ist sehr gut. Aber was lehren wir unseren Kindern? Mit dem. Was lehren wir unseren Kindern? Wir sagen, du musst genügend Geld haben, dann geht es dir gut. Du musst ein Haus haben, dann geht es dir gut. Du musst das haben, dann geht es dir gut. Wäre es nicht viel wichtiger, unseren Kindern weiterzugeben, der Herr wird dich versorgen, vertraue auf ihn mehr als auf die irdischen Güter. Der Herr ist mein Versorger. Das ist manchmal ganz schwer daran festzuhalten, aber ich habe euch einen 5-Lieber mitgebracht. Wisst ihr, was auf dem 5-Lieber draufsteht? Ausser die Konföderatio Helvetica auf dem Rand vom 5-Lieber. Was steht? Die einen sind so abgeschossen, da kann man es nicht mehr lesen. Dominus providebit. Genau. Dominus providebit bedeutet so viel wie: der Herr wird vorsorgen. Und wenn wir schon beim 5-Lieber sind, gehe ich an unserer 5-Lieber-Säule vorbei für unseren Neubau und hat das auch wieder einmal gesagt. Gut. Jetzt wird der Paulus ernst. Jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt: wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen, solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Geldliebe, denn so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Wisst ihr, es geht darum, das Streben nach Reichtum bringt uns ja ins Unglück. Streben nach Reichtum bringt uns ins Unglück. Wisst ihr, wir leben in einer sehr, sehr schwierigen Welt. Ich glaube, was das betrifft, noch schwieriger als dazumal vor 2000 Jahren. Und zwar einfach, weil das Geld hat eine enorme Macht und Bedeutung in unserer Gesellschaft. Und alle wollen Geld verdienen. Und alle wollen es mit uns und in den letzten Jahren auch mit unseren Kindern. Das ist als ein neuer grosser Wirtschaftsfaktor entdeckt worden und wird auch sehr stark bewirtschaftet. Und das Mittel dazu ist die Werbung. Und wir sind ja von Werbung umgeben. Und die Werbung funktioniert nur über das Defizit. Werbung funktioniert nur in dem, dass er dir sagt, dir fehlt etwas Wichtiges. Du bist nicht schön genug. Du bist nicht erfolgreich genug. Du bist nicht sicher genug. Du musst uns vertrauen und uns das Geld geben, dann wird es besser. Oder? Du bist nicht schön genug. Dann musst du nur Oil of Hyperventilator kaufen. Oder? Und dich eingrämen mit dieser Creme. Mit dem Oil of Hyperventilator. Oder? Und wenn dich dann die Leute sehen, dann fangen sie an hyperventilieren, weil du so schön bist. Aber nur, wenn du die Oil, den Hyperventilator kaufst. Oder du bist nicht sicher genug. Du musst bei uns investieren. Du bist nicht sicher genug. Du musst die Versicherung abschließen gegen eingewachsene Zehennägel. Oder es gibt so ganz viele Werbungen, die sagen, du bist nicht schön genug, du bist nicht wertvoll genug. Nur wenn du den Wagen, das Auto fährst, wo quasi auf jeder Straße überall durch, und wenn du vorbeifährst, alle fahren in den Graben. Habt ihr das auch schon gesehen? Die, weil du einfach das Auto fährst. Oh, das Auto ist, glaube ich, vielleicht der falsche Titel heute. Du brauchst das, weil dir fehlt etwas. Und weil Werbung über Defizit funktioniert und uns das immer wieder und überall gesagt wird, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug ausgebildet, du bist nicht gescheit genug, du bist nicht schön genug und so weiter, fangen wir das an glauben. Ob ihr mir das jetzt glauben wollt oder nicht, wisst ihr, in der Werbewirtschaft, da sind auch Horden von Psychologen, sind dort angestellt, die darüber forschen, wie bringt man die Leute am meisten dazu, zu glauben, dieser Botschaft und das Produkt auch zu kaufen. Und was denn mit uns passiert? Was passiert mit uns? Was macht das mit uns? Weil wir sind umgeben davon. Jeden Tag. Immer wieder. Im Moment sehen wir auch noch ganz viele Gesichter, die uns anschauen, und wir freuen uns, wenn wir die nicht mehr sehen. Die Wahlen sind dann bald durch. Aber das Ganze macht etwas mit uns. Es macht uns unglücklich, unzufrieden. Und ich glaube, dass wir können dem wie nicht entgehen. Das Schlimmste, was der Wirtschaft passieren könnte, ist, wenn wir 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 8 würden alle glauben und dann noch leben. Ich glaube, alles würde zusammenbrechen. Der Konsum würde zusammenbrechen in vieler Hinsicht. Und alles dreht sich um das und alles funktioniert so bei uns. Das Problem ist oft so, dass wir glauben, oder dass wir können uns ja immer wieder etwas von diesen Sachen leisten. Oder? Wir können uns, jedes von uns kann sich irgendwann ein neues Smartphone leisten. Oder wir können uns ein schönes Kleid leisten. Oder wir können uns das, was wir schon länger wünschen, können wir uns leisten, oder? Was passiert? Das gibt uns ein Glücksgefühl. Oder? Jetzt kann ich es kaufen. Und dann, wie lange hebt das Glücksgefühl an? Wie lange? Nicht so lang, oder? Aber es gibt mir ein Glücksgefühl. Und das möchte ich wieder haben. Vor allem, wenn mir dauernd gesagt hat, was mir fehlt. Und dann möchte ich es immer wieder haben und muss immer wieder danach streben. Und dann der Gedanke, der bei uns nachher kommt, ist, wenn ich reich wäre, dann hätte ich alles. Dann könnte ich das Glücksgefühl immer haben, dann wäre ich glücklich. Das ist natürlich nicht etwas, wo wir uns so Gedanken machen, aber das ist in uns drin. Wie viele Schweizer, Und ich weiss auch nicht, wie viel von uns macht manchmal Lotto. Oder kauft es los. Das müssen wir keine Antwort geben. Weil so eine Million, so beim, wie heisst es, bei Happy Day angeläutet zu werden und man hat quasi die Million gewonnen. Und dann am Sonntagmorgen, dann gehen wir natürlich nicht in den Gottesdienst, weil dann kommt ja der dann mit dem Köfferli vorbei, mit der Million drin. Oh, das wäre etwas. Habt ihr schon mitbekommen, dass die Menschen, die Lotterie gewinnen, eigentlich zu den ärmsten Menschen gehören? Weil sie einen höheren Lebensstandard anleben, bis Geld aufgebraucht ist und nachher fallen sie in ein Loch. Das ist sehr viel, sehr häufig so. Tun ja nicht. Und wenn ihr es macht, dann tut euren Lebensstandard nicht verändern. Denn wir brauchen noch Geld für den Baufonds. Nein. Ihr merkt, das Problem ist das, dass wir nachher uns ausrichten auf etwas. Oder wir sind immer auf das, was wir nicht haben, fixiert. Und das bringt uns immer mehr auch weg von dieser Dankbarkeit dem gegenüber, wo wir haben. Und ich glaube, wir dürfen wirklich immer wieder so den Dankbarkeitsstein vom einen Hosensack zum anderen übernehmen. Weil wir vertrauen darauf, dass Gott für uns sorgt und wir wollen in der Dankbarkeit leben. Wisst ihr? Und das macht uns zufrieden. Das macht uns zufrieden. Und ich glaube, wir können da nicht zu viel drin investieren in die Dankbarkeit. Weil wir so geprägt sind von du hast zu wenig, du bist nicht gut genug und so weiter. Und dann am Schluss kommt der Paulus und den Retter zu den Reichen. Oder er sagt zum Timotheus, wie er mit den Reichen hat umzugehen. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Erstens, wenn man reich ist, wenn man viel Geld hat, und ich weiß nicht, ich zähle eigentlich uns alle fast dazu, oder? Weil im Vergleich mit der Welt sind wir enorm reich. Enorm, was wir haben. Was wir uns leisten können. Unglaublich. Wir sind uns nur nicht so bewusst, weil wir nicht konfrontiert sind, direkt, mit denen, die gar nichts haben. Oder sehr wenig haben. Aber ja, was sagt er zu den Reichen? Sie sollen sich nichts darauf einbilden, auf ihren irdischen Besitz. Das ist das, was wir vorher auch hatten. Wir können schlicht auch nichts dafür. Für das, wo wir hergeboren sind, die Möglichkeiten, die wir in die Wiege gelegt haben, bekommen und so weiter. Und auch der Fleiss, wir sind ja so stolz auf unseren Fleiss, gell nicht? Das ist auch etwas, wo wir nicht können, wie soll ich sagen, das ist eine Eigenschaft, man kann sie ein Stück weit antrainieren, aber schlussendlich, dass es klingt, ist nicht einfach unser Verdienst. Und vor allem, was dann passiert ist, dass wir uns abheben von den anderen. Dass wir uns als besser fühlen als andere. Und es ist niemand mehr wert wie der andere. Aber das haben wir auch schon darüber geredet. Ist das jetzt der Gong, dass es Zeit ist zum Aufhören? Nein, wir sind nicht mehr wert, wenn wir mehr haben. Sind wir nicht. Sondern, weil wenn wir uns erheben, dann entfernen wir uns von den anderen und auch von Gott. Er sagt aber, dass wir sollen uns, das ist noch spannend, zu selber Zeit sind die, die reich gewesen sind, die haben Zeit gehabt, sich um andere Sachen zu kümmern. Weil die meisten zu selber Zeit haben einen grossen Teil von ihrer Tageszeit müssen dazu brauchen, für ihren Unterhalt zu schauen. Also ist für die reich gewesen sind, die haben Zeit gehabt. Die haben Zeit gehabt für was? Und dann sagt er da, sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Was fange ich mit dem an, wo Gott mir anvertraut hat? Was mache ich mit dem? Fange ich mit dem an? Tue ich es so ansammeln? Oder sage ich mir, es ist mir geschenkt, ich will damit sorgfältig umgehen, ich will es nicht einfach verschleudern, aber mit dem kann ich vieles bewirken. Ich kann vieles bewirken. Ich kann denen etwas geben, die nichts haben. Ich kann ein Projekt unterstützen, wo anderen hilft und so weiter. Ich kann vieles machen mit dem, was mir anvertraut ist. Was? Wir gehen ja richtig Weihnachten, gell? Und an Weihnachten, was machen wir? Wir machen Geschenke, oder? Die einen mehr, die anderen weniger. Wenn wir etwas jemandem schenken, mindestens dort, was nichts erwartet wurde, was passiert? Wie geht es uns nachher? Wenn man jemandem etwas geschenkt hat und der hat so eine riesen Freude dran. Wie? Die haben wir auch Freude. Genau. Etwas weitergeben, jemand anderem macht uns Freude. Das erbaut uns. Und darum dürfen wir das immer wieder. Und wisst ihr, die Heilsarmee ist genau in dem inne gross geworden. Für die schauen, die weniger haben. Für die schauen, die schwach sind. Und wisst ihr, warum das auch, oder einer der wichtigen Gründe, warum das Teilsame eine Uniform hat? Wisst ihr, was das ist? Warum? Dass man die Reichen von den Armen nicht unterscheiden kann. Das ist ja so. Dass wenn die Leute in den Gottesdienst gekommen sind, dass nicht die mit den, wir haben das letzten Sonntag gehabt, vorher im Timotheus, die Frauen, die aufgebrezelt sind bis dort und innen raus mit Gold und Schmuck und wunderbaren Kleidern, dass die nicht den Gottesdienst prägen. Sondern es geht, und darum, es geht darum, wir wollen keinen Unterschied machen zwischen denen, die viel haben und wenig haben. Im Gegenteil, wir wollen miteinander gemeinsam unterwegs sein, gemeint sein, einander dienen, füreinander da sein. Und wisst ihr, wenn du genügend Geld hast und du weißt, Gott hat dir das geschenkt, dann frag ihn, was soll ich mit dem tun? Was möchtest du, dass ich damit tue? Und ich bin überzeugt, er wird deinen Blick auf Sachen lenken, wo du kannst Gutes tun. Und dann sagt er auch, so werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Es geht darum, wir sammeln uns Schätze auch im Himmel. Und ich glaube, auch dort geht es nicht darum, wer besser und reicher und mehr hat, sondern einfach, wir bereiten uns auch vor, Gott dann auch gegenüber zu treten. Zum Schluss. Überleg dir mal, an was hängt dein Herz? An was hängt dein Herz? Was ist dir wichtig? Wie, wenn du an Finanzen denkst, an Besitz denkst, wie geht es dir dabei? Wo tendiert dein Herz, woher wird dein Herz gezogen? Ich glaube, manchmal braucht es immer wieder einfach auch die Entscheidung, zu sagen, nein, stimmt, ich habe mich von dem so beeinflussen lassen. Ich habe dieser Werbung so sehr geglaubt, dass ich nicht so gut bin. Und wenn ich nicht Leistung bringen kann, dann bin ich halt nicht so gut, so wichtig. Und wenn ich sage, nein, und ich will wieder neu mein Herz an den Jesus hängen, der sein Leben für mich gegeben hat. Der mich versorgen will. Mit dem, was ich brauche, was ich wirklich brauche. Mit dem Wissen, wer ich bin. Mit einer Sicherheit. Mit dem Boden, auch mit den Füßen auf dem Boden von der Realität. Vielleicht können wir auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Überlegen, was bringt mir mehr? Mich an den materiellen Sachen zu heben, zu festzuheben. Oder einfach mit Dankbarkeit mit Gott unterwegs zu sein und darauf bauen, dass er mich versorgt. Im Alltag, aber auch in besonderen Situationen, in schwierigen Situationen. Und ich glaube, dass Gott wird uns versorgen. Immer. Wir werden vielleicht nicht immer genau das haben, was wir uns wünschen. Aber wir werden das haben, was wir brauchen. Und das, was uns gut tut. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, wo eine Realität ist in unserem Leben. Wo möchte Beziehung mit uns haben. Wo uns möchte ja auch frei machen von diesen Zwängen. Von dem müssen etwas gelten oder mehr haben. Sondern dass du uns hilfst, in eine Zufriedenheit hineinkommen. Wo so schwierig ist zu haben heute. Aber du wirst uns helfen. Wir wollen uns auf dich abstützen. Auf dich und auf dein Versorgen. Amen.
So möchte ich auch um Gottes Segen bitten und die, die mögen, dürfen nochmal dazu aufstehen.